Curry On, ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Curry On.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Ich bin Sarah.
Ich bin Maya.
Und ich bin Rafid.
Und Rafid ist heute nämlich bei uns zu Gast. Wir sprechen ja hier im Podcast über Themen, die die südasiatische Community oder Communities bewegen. Und ja, Rafid, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit unsere HörerInnen auch wissen, wer da vor dem Mikrofon sitzt?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist meine erste Podcast-Folge, wo ich überhaupt mit dabei sein darf. Deshalb vielen Dank, freut mich sehr. Mein Name ist Rafid, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Wiesbaden, bin auf TikTok, Instagram und so weiter aktiv, mache politische Bildung, aber auch antirassistische Bildung und habe das 2020 so angefangen und hat sich das so mit der Zeit entwickelt und jetzt bin ich hier. Also vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist.
Wir haben so eine kleine Rubrik, um unsere Gästinnen so ein bisschen warm werden zu lassen und erstmal kennenzulernen und stellen dir so drei relativ random Fragen. Und ich würde einfach mal beginnen und kannst du ganz spontan aus dem Bauchhaus antworten am besten. Und die erste Frage ist, wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Gericht essen könntest, was wäre es?
Das weiß ich sofort. Das ist tatsächlich ausnahmsweise kein südasiatisches Gericht. Das ist das Gericht, das ich am meisten esse momentan und seit Oktober fast jeden Tag. Das ist ein Ramen. Super spicy Ramen heißt es. Also von, ich glaube, Shin. Genau. Das kann ich echt sehr lange essen mit Gyozas.
Das klingt gut. Ja. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder essen. So.
Also momentan esse ich das halt sau oft. Gestern, vorgestern, ne? Auch seit Oktober halt. Ich weiß nicht, ob ich das auf Leben lang durchziehen würde, aber das zieht bei mir gerade richtig durch. Deswegen jetzt die Antwort.
Ja, also du wusstest auf jeden Fall sofort deine Antwort. So schön. Alright, dann die nächste Frage wäre, welcher Social-Media-Trend ist gerade all over deiner For You-Page?
Welcher Social-Media-Trend? Da muss ich mir kurz überlegen. Gibt es einige davon? Das Ding ist bei Trends, vor allem auf TikTok, es ist halt schwierig, das zu erklären. Ne? Also es gibt immer einen Sound und immer so einen Text dazu. Und gerade geht ein Trend durch TikTok richtig viral. Und da geht es darum, dass man so einen Gegner hat und man in einem Wettbewerb mit dem Gegner ist. Und dann man halt diesem Trend dann sagt, diesen Gegner einfach kritisiert. Zum Beispiel zum Thema Gendern und so weiter und Feminismus. Wenn man bei einem Thema Woke Culture, Cancel Culture oder Woke teilgenommen hat und jemand, der total gegen das Ganze ist, auch in Wettbewerb ist, auch da ist und dann kritisiert man die Person. Ja, schlecht erklärt, das ist halt genau das Problem, weil das ist das Schwierige an Trends.
Also vielleicht wäre es ja eine Idee, damit wir uns das alle besser vorstellen können, dass wir einfach mal zusammen auch einen TikTok machen und vielleicht diesen Trend aufgreifen, wie wäre es? Dann können wir passend zu einer Podcast-Folge da noch was
nachliefern.
Genau, und dann wissen auch alle unsere HörerInnen, was gemeint ist.
Ich habe verstanden, was du meinst. Weil ich habe das gesehen auch so im Kontext von auch so Eltern oder so. Das ist so, dass man so schreibt, so ich bin ready, irgendwie das letzte Wort zu haben, aber dann ist mein Gegner meine Mutter. Und dann bin ich so, okay. Das hatte ich jetzt auch ein paar Mal gesehen.
Ja, das ist gerade sehr aktuell.
Aber wie ist es für dich, weil du ja selbst auch viel Content machst, ist es für dich schwer, da so abzuschalten, oder?
Das ist auf jeden Fall schwer, aber ich habe mittlerweile halt alle meine Benachrichtigungen so ausgemacht, dass ich das erstmal, dass ich alleine die Möglichkeit, also ich alleine sozusagen entscheide, ob ich darauf zugreife oder nicht. Und nicht mein Handy mir sagt, hey, da ist eine neue Benachrichtigung für dich. Weil dann hat dann mein Handy meine Aufmerksamkeit und das lasse ich nicht zu, genau. Ich gehe, wenn ich will, auf meinem Handy und klar bin ich dann auch, ne, nicht perfekt und komme dann immer wieder dazu, dann immer wieder zu schauen, was ist gerade los und welche Benachrichtigungen gibt es. Aber einfach Benachrichtigungen aus und dann entscheide ich, wenn ich auf mein Handy zugreife, genau. Aber es ist nicht einfach, ne? Genau.
Die letzte Frage, die leitet schon so ein bisschen unser Thema ein. Und die Frage ist, wann hast du dir das letzte Mal ein Kleidungsstück gekauft?
Muss kurz auch an meinen Klamotten gucken, die sind alle hier, direkt auf der rechten Seite von mir. Ich muss sagen, das ist gut, dass ich mir überlegen muss. Ja, ich finde es sehr positiv. Ich kaufe mir schon auch neue Klamotten, aber auch Vintage-Klamotten, aber halt, ne, also so sehr, selten. Genau, also das letzte Mal war tatsächlich November. Genau, November habe ich mir von Misbehave was gekauft gehabt. Genau, das war, genau.
Was war das? Was hast du dir genau gekauft?
Da, ich weiß nicht, ob man Misbehave kennt. Das ist
Nein.
eine, ja, so eine Designermarke aus Polen. Genau, die haben so ziemlich Techno-Klamotten. Und also wenn ich schon auch neue Klamotten kaufe, da versuche ich auch, dass das irgendwie in lokaler Produktion ist. Und Misbehave wird alles in Polen organisiert, europäischer Produktion. Oder halt, dass das Secondhand ist, ne? Dass es ein paar Mal benutzt wird oder benutzt werden kann. Genau. Das kostet dann auch ein bisschen, ne? Bei neuen Klamotten, ne? Wenn man diesen Anspruch hat, habe ich auch nicht immer, muss ich auch dazu stehen. Und bei Vintage ist es ja dann, ne, Secondhand, genau. Das ist dann, hat einen anderen Zweck. Da gucke ich auch nicht, wo das hergestellt ist oder so, sondern es wird einfach wiederverwendet. Aber ja, auf jeden Fall leitet in das Thema ein. Coole Frage.
Ja, also ich muss sagen, ich bin da auf jeden Fall noch nicht ganz so gut immer. Also ich erwische mich dann doch manchmal nicht unbedingt auch so viel kaufen, aber man wird einfach so krass mit so viel Fast Fashion konfrontiert, habe ich das Gefühl. Also so im Alltag und überall gibt es total viel und dann auch, again, auf TikTok oder so, da muss man auch total aufpassen, weil da werden einem auch so die Trends nur so hinterhergeschmissen. Und es ist gar nicht so einfach, sich da so diesem Konsum nicht zu entziehen, aber auch schon zu reduzieren, ist schon schwierig. Und irgendwo, du hast ja gerade auch schon angesprochen, sind einfach auch nachhaltig produzierte Klamotten super teuer und damit auch was, zu dem ich auch zum Beispiel ganz lange auch gar keinen Zugang hatte. Und jetzt, und auch für unsere Eltern oder so, kam das nie in Frage, so teuer Klamotten zu kaufen. Das sind andere Sachen viel wichtiger. Genau.
Zur Einordnung, ne? So ein Misbehave-Stück, also ein Oberteil, der billigste kostet 160 Euro. Das muss man sich auch erstmal geben. Also es gibt schon Alternativen auch in deutscher, in europäischer Produktion und so weiter. Aber man muss den Anspruch auch erstmal haben, so zu denken und auch auf das finanzielle Mittel auch sich das so mal zu gönnen, zu leisten. Ne? Nicht jeder ist in der Lage auf jeden Fall, da hast du völlig recht.
Ja, und es ist halt auch irgendwie ja auch erst seit ein paar Jahren auch cool, so Secondhand zu kaufen überhaupt oder dass so Vintage Secondhand ja so zugänglich ist, dass du jetzt auch viel mehr so Shops hast oder auch Online-Shops hast und so. Und ich weiß noch halt, als ich so als Teenager angefangen habe, mal was Secondhand zu kaufen, dass auch so unsere Eltern zum Beispiel auch so waren so, warum machst du das so? Das, nicht, dass die Leute denken, dass wir uns nichts anderes leisten können und so. Also das ist halt auch voll vorher, also voll auch mit so Klassismus irgendwie auch verbunden war, wenn sich Menschen nicht neue Kleidung leisten konnten. Und jetzt ist es halt cool und jetzt ist aber dafür Secondhand und Vintage auch teilweise super teuer. Und ja, ich weiß nicht, damals so, vor allem als man jünger war, war halt Shoppen auch einfach so. Man trifft sich halt, um shoppen zu gehen und so. Und das ist halt so tief drin, so gesellschaftlich auch, dass man ja da auch einzelne Personen gar nicht so richtig auch verantworten kann oder möchte irgendwie, ja.
Was ja einerseits auch gut ist, ne? Also, aber du sprichst ja auch an, es gibt mittlerweile auch Vintage-Labels, ne? Die dann auch so überteuerte Secondhand-Klamotten dann auch verkaufen halt und daraus dann auch Profit wieder machen. Und dann können sich nur Reiche dann auch solche überteuerte 100, 200 Euro Lederjacken, Secondhand-Klamotten oder was auch immer sich dann leisten. Genau, also dass es so ein Statussymbol wird irgendwann mal auch. Ja, ich trage ja Vintage-Klamotten und so weiter, die mittlerweile dann auch dann ja wahrscheinlich teurer sind auch als ein neues Stück. Was ja gut ist, ne? Secondhand-Klamotten sind gut und so weiter, aber du sagst es schon, man muss schon in der Lage sein, materiell so versorgt sein, es muss einem so gut sein, dass man so denken kann. Ne? Also dass man diese Umstellung überhaupt sich vorstellen kann, so sage ich mal, auf Konsumebene.
Ja, und falls sich jetzt Leute fragen, warum wir eigentlich gerade so über Secondhand und Fast Fashion und so sprechen, ist natürlich der Bezug sehr stark gegeben, weil ja in Südasien und insbesondere in Bangladesch sehr, sehr viele Textilien hergestellt werden, die wir hier in Europa kaufen. Also total viele Modemarken, von günstigen Modemarken bis hin zu teuren Modemarken, die halt ihre Textilien beziehen aus Bangladesch. Und Rafid, vielleicht wir wollten schon länger was zu dem Thema machen und wir sind dann irgendwie ja auch durch Social Media auf dich gestoßen. Vielleicht magst du doch ein bisschen dazu erzählen. Du hast erzählt, du bist als Jugendlicher nach Deutschland gekommen aus Bangladesch. Wie war so deine Erfahrung? Welche Assoziationen hatten Menschen in Deutschland mit Bangladesch? Und wie hat dich auch diese Erfahrung hier so politisiert, dass du jetzt zum Beispiel auf Social Media und so auch aufmerksam machst auf Themen wie Klimagerechtigkeit, aber auch die Proteste von ArbeiterInnen in der Textilindustrie in Bangladesch? Also ja, vielleicht kannst du einfach darüber ein bisschen mehr erzählen, wie so dein Weg war.
Das ist ein sehr, 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 sehr breiter Spektrum. Bangladesch, Textilindustrie, Klimagerechtigkeit. Vielleicht fange ich mal damit an, als ich nach Deutschland kam mit 14, hast du ja gerade erwähnt, als Jugendliche. Und da musste ich erstmal die Erfahrung machen, viele Menschen kennen Bangladesch gar nicht. Ne? Die Frage ist, ist das dieses Land neben Indien oder so? Ne? Weil sie wissen, okay, wie ich aussehe, könnte ich irgendwo in der Nähe von, wo ne, Indien ein hochkomplexes Land und vielfältig und so weiter, kann man nicht auf Aussehen reduzieren. Genau. Und viele kennen gar nicht Bangladesch, also und geografisch, wo das liegt. Und diejenigen, die das kennen, haben halt diesen Bezug, Textil und so weiter, und haben einen Bezug zu, haben so überhaupt so kein Wissen über dieses Land. Obwohl das Land ja, wie du gerade erwähnt hast, der zweite Standort ist global gesehen für ja, Textilindustrie nach China, jetzt seit einem Jahr auch, ne? War eigentlich an der ersten Stelle. Und viele kennen halt Made in Bangladesch und nicht im positiven Sinne, sondern das ist ja eigentlich ne, über alle Billigklamotten, New Yorker, H&M und so weiter, die haben tonnenweise in Bangladesch produziert. Mittlerweile überdenken sie auch ihre Produktion. Genau, und das war so die erste Assoziation. Die allererste, wo ist das Land? Die zweite, okay, Made in Bangladesch. Auf einer Seite, auf der anderen Seite ist Bangladesch das Land, was am härtesten von der Klimakrise betroffen ist. Ne? Also es wird prophezeit, dass ein Viertel des Landes unter Wasser gehen würde, wenn das Eis schmilzt. Und das ist auch dann auf der Ebene der Klimagerechtigkeit ein vehementer Aspekt, wie unser Konsum, also im Westen jetzt gesagt, auf europäischer Ebene, Anfang der Industrialisierung bis jetzt eine Auswirkung darauf hat, dass die Menschen dort dann irgendwann mal ihre Freiheit verlieren werden. Und ganz interessant war 2021 auch zu erleben, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich ein Urteil, da wird es ein bisschen trocken hier an der Stelle, Urteil getroffen hat, dass das Klimagesetz von der damaligen Regierung nicht verfassungskonform war, weil tatsächlich hier bei diesem Urteil die Freiheit der Menschen in Bangladesch, ganz komisch, man stellt sich vor, hä, warum werden im Bundesverfassungsgericht die Freiheit der Menschen in Bangladesch berücksichtigt, so. Und da waren tatsächlich auch bengalische Anwälte mit beteiligt bei diesem Urteil, weil sie geklagt haben und gesagt haben, unsere Freiheit ist damit eingeschränkt, dass euer Konsumverhalten und euer Industrie sich so entwickelt hat. Und das hat das Gericht tatsächlich auch berücksichtigt. Und das fand ich sehr interessant damals, dass es so weit gehen kann. Also zusammengefasst hängt das alles miteinander zusammen, neue koloniale Strukturen und überhaupt mit dem Preis, was wir hier in Deutschland haben und Europa allgemein haben. Wir haben diesen Preis nun mal, weil in Bangladesch irgendjemand verhungert und für Hungerlohn arbeiten geht. Darunter vor allem Frauen, das ist auch ein sehr, sehr feministischer Aspekt an der Stelle, die am härtesten davon betroffen sind, Kinder. Deshalb ist es mir sehr wichtig, ne, auf zwei Ebenen sich dafür einzusetzen, dass es in Europa anders wird und eine Stimme für die Menschen in Bangladesch zu sein. Auf einer Seite für die Klimakrise, für die Klimagerechtigkeit, auf der anderen Seite eben für eine faire Industrie in Bangladesch. Ne? Keiner spricht davon, dass diese Produktion stoppen muss, sondern dafür, dass Europa eben Gesetze, Maßnahmen ergreifen muss, damit die Firmen umdenken und die Firmen eher zur Verantwortung gezogen werden und nicht eben die Menschen. Genau, das ist so im Grunde der Gedanke, was mich so motiviert in der Politik und überall sich dafür einzusetzen, dass sich was verändert.
Ja, die beiden Themen, die du gerade angesprochen hast, also einerseits irgendwie Rechte von ArbeiterInnen und Leben von ArbeiterInnen, aber andererseits Klimagerechtigkeit, hängen ja auch ganz, ganz stark miteinander zusammen. Also es ist ja auch bekannt, dass die Textilindustrie ja einer der schlimmsten Industrien ist, quasi, wenn man das Klima sich anschaut. Die drittgrößte Quelle von Wasserverschmutzung zum Beispiel ja auch durch die, durchs Färben und sowas von Textilien halt entsteht. Deswegen, genau, ganz spannend. Und ich glaube, wir wollen heute auch so ein bisschen einerseits darauf auf diese Schnittstelle eingehen, andererseits dann vielleicht gucken, okay, wie können wir Kritik üben und wie blicken wir irgendwie aus der Diaspora quasi da drauf.
Ja, ich fand es auch nochmal voll spannend, weil wir uns ja dann auch richtig in die Recherche irgendwie ein bisschen begeben haben. An dieser Stelle auch Shoutout und danke an Marie, unsere Praktikantin bei Cohero, die uns dafür unterstützt hat auch. Um nochmal so diese Hard Facts irgendwie auch zu sehen, was für eine Auswirkungen oder Ausmaße eigentlich diese Industrie auch hat, ne? Also, dass insgesamt sich einfach so diese Textilproduktion seit 2000 sich verdoppelt hat als davor und dass es einfach so große Player gibt, wo wöchentlich neue Trends gesetzt werden, neue Klamotten produziert werden und wie viel Müll auch dabei entsteht. Und du hattest es ja eben gerade auch schon gesagt, ne? Bangladesch ist eben der zweitgrößte Produzent sozusagen weltweit und ist auch in Deutschland, also aus dort wird quasi am zweitmeisten nach China auch Klamotten importiert. Und ich weiß nicht, was sind so Sachen, wo du meintest ja auch, du hast vielleicht auch noch mal ein paar Sachen gelernt jetzt so in der Recherche. Was waren das so für Dinge, wo du gemerkt hast, ach krass, das war mir auch nicht so ganz bewusst oder ja, so um diese Ausmaße zu verstehen?
Naja, also das ist halt sehr komplex, was es angeht. Du hast gesagt, dass diese Produktion zugenommen hat und so weiter. Und Bangladesch, vor allem die Wirtschaft von Bangladesch, profitiert ja davon. Es ist ja nicht so, dass Bangladesch nichts davon hätte, dass Bangladesch der zweite Standort ist, der Textilfabrik. Ne? Und das ist genau dieses Dilemma. Einerseits hat Bangladesch genau wegen der Textilindustrie eines der wachsenden BIP im südasiatischen Bereich, sogar größer, viel, viel größer als Indien und Pakistan, wenn man das so vergleichen darf, im südasiatischen Vergleich. Und das zeigt auf einer Seite, dass Bangladesch die Industrie in Bangladesch die Möglichkeit hätte, eben mehr Rücksicht auf Arbeiterinnen und Arbeiter zu nehmen. Und seit November gibt es ja auch sehr, sehr starke Proteste, ne, von ArbeiterInnen, aber es passiert halt wenig. Warum? Weil eben die Märkte in Europa dafür kein Interesse zeigen. wenn sie Druck ausüben würden, wenn sie ein Lieferkettengesetz, ein europäisches Lieferkettengesetz auch auf den Weg bringen würden, würden sie ja diese Firmen dazu verpflichten, dass sie eben, dass die Rechte der ArbeiterInnen gestärkt werden, dass die Arbeitsbedingungen und so weiter gestärkt werden. Nun passiert auf europäischen Ebene wenig und dementsprechend auch in Bangladesch wenig. Ne, die werden ja nicht von sich aus sagen, ja, okay, wir starten heute eine Revolution und ab heute wird es alles anders. Es muss was auf politischer Ebene passieren. Und da sehe ich die Europa wieder in Verantwortung. Und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil, ne, also Bangladesch profitiert ja von dieser Industrie. Das ist ja nicht schlimm. Und es ist ja in Ordnung, dass Bangladesch eine starke Textilindustrie hat. Bangladesch hat ja ein Interesse daran. Nun, Bangladesch hat auch die Möglichkeit, jetzt auf politischer Ebene betrachtet, eben mehr Rücksicht auf ArbeiterInnen zu nehmen. Ich meine, die Industrie ist ja abhängig von ArbeiterInnen und Arbeiter. Also warum sollte man nicht die Arbeitsbedingungen verbessern? Und wenn man die Sozialrevolution im Laufe der Jahrhunderte auch verfolgt hat, so hat sich auch die Gesellschaft, unsere auch Sozialgesetzgebung auch verändert. Je besser es den Menschen ging, also je höher der Wohlstand war, desto mehr konnte man sich auch leisten. Man hatte ja auch 12 Stunden gearbeitet. Heute arbeitet man 8 Stunden und weniger und so weiter. Heute redet man von einem Work-Life-Balance und so weiter. Das können wir uns alles leisten, weil wir eben in diesem Wohlstandsniveau gekommen sind. Und ich glaube, die Firmen in Bangladesch profitiert enorm davon und sie sind in der Lage, auch für faire Löhne und für gerechtere Arbeitsbedingungen. Nun muss Europa an der Stelle handeln und Europa die Firmen zur Verantwortung ziehen. Und das fand ich sehr spannend, dass es eben diese Möglichkeiten gibt und es nicht unbedingt schlimm ist, dass Bangladesch weiterhin produziert und Bangladesch der Standort ist, sondern es muss halt auf politischer Ebene andere Maßstäbe und andere Regelungen geben.
Ja, das ist nochmal voll spannend, dass du das auch so ausdrücklich sagst. Weil genau jetzt in den letzten Monaten ja das so ein bisschen auch in Medien präsent war oder halt, ja, wahrscheinlich nicht für viele Menschen, aber dass es eben diese Proteste von ArbeiterInnen gibt aktuell, die eben fordern, dass sie vor allem besser bezahlt werden, aber auch generell einfach mehr Sicherheit bekommen in ihren Arbeitsbedingungen. Und aktuell ist es ja so, dass auch was wir jetzt gefunden hatten, dass der Mindestlohn in Bangladesch bei 53 Euro pro Monat liegt, ungefähr, für halt so durchschnittliche Arbeiter in diesen Fabriken. Und du meintest es auch schon, das sind 85% von denen sind eben auch weiblich. Und das ist klar, aus einer Perspektive hier in Deutschland ist klar, 55 Euro im Monat ist nichts, aber auch in Bangladesch ist das nicht besonders viel. Vor allem, wenn man halt so Inflation und so weiter auch jetzt mal mitrechnet. Und ja, hast du diese Proteste jetzt verfolgt oder wie informierst du dich dazu? Oder was löst das auch bei dir aus?
Ja, also die Proteste habe ich auf jeden Fall verfolgt. Vor allem hat mich diese Proteste nochmal emotional auf einer ganz anderen Ebene nochmal ein bisschen getroffen, weil ich noch 2 Monate vor den Protesten in Bangladesch war und auch Rana Plaza Denkmal besucht hatte. Ne? Also du hast gerade angesprochen, viele kennen die Verhältnisse dort. Die meisten würden halt Rana Plaza kennen. Und das ist Einsturz eines Gebäudes 2013, wo über 1100 Menschen ums Leben gekommen sind bei diesem Einsturz. Und das Gebäude war kurz davor einzustürzen. Und man wusste, dass das Gebäude einstürzt. Aber man hat trotzdem den Menschen dazu gezwungen, zur Arbeit zu gehen. Und das muss man sich vorstellen. Diese Menschen mussten arbeiten wegen europäischer Produktion. Die waren unter Druck gesetzt, weil, keine Ahnung, irgendwelche Produktionen nicht liefen. Ja, und das ist halt das Traurige. Und das hat den Menschen wirklich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, denke ich, seit 2013 und hat ja bis heute so ein bisschen auch in der Nachhaltigkeitsbranche und so weiter, dass man immer wieder Rana Plaza erwähnt, 2013. Und genau, und als ich dieses Denkmal dann besucht hatte, letztes Jahr, also das ist so krass dort. Also du musst dir vorstellen, das ist wie ein Haufen, das sieht nicht nach einem Denkmal aus. Ne? Ich stand da vor diesem Denkmal und da kamen literally Leute um die Ecke herum und haben, wie ich das so sagen darf, sich an eine Wand gestellt und an der Wand gepisst. Es liegen überall Müll auf diesem Denkmal und das hat mich nochmal ein bisschen härter getroffen einfach, ja. Und was dieses Denkmal, was dieser Ort in Europa für Diskussion gesorgt hat und was das wirklich bedeutet, ja, und aber was für eine Bedeutung das da hat. So, ja, da sind halt 1100 Menschen gestorben, ja, 2013. Das war jetzt irgendwie keine große Sache. Und das ist sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig, dass wir nicht daraus lernen, dass unsere Produktion, unser Konsumverhalten, ne, Konsumverhalten vielleicht an zweiter Stelle, aber die Art und Weise, wie wir hier Industrie betreiben und produzieren, so eine große Auswirkung in Entwicklungsländern, vor allem in Bangladesch hat. Genau, deshalb hat mich ein bisschen emotional getroffen, das und dann, danach kamen auch diese Proteste im November oder war das im September, glaube ich sogar. Nee, das war im November, genau. Und als ich dann gesehen habe, dass auch auf diese Menschen geschossen wurde, also es wurde geschossen auch von Polizistinnen und ja, und das hat mich ein bisschen Hoffnung losgelassen, weil ich dachte, ja, wie kann das passieren und warum Europa immer noch nicht so handelt, ja, an solchen Situationen, weil es ist am Ende des Tages Europa und der Westen, wer davon profitiert, dass da auf, ja, Sklavenarbeitsniveau, wenn ich das so sagen darf, gearbeitet wird, ja, also für so einen Hungerlohn, 70, also es ist mittlerweile 70 sogar, ne, du hast gesagt 53, hat sich schon ein bisschen erhöht, aber auch 70 Euro, also das ist nichts. Ich habe Familie in Bangladesch, ich weiß, also was 70 Euro sind. 70 Euro sind 6.500 bengalische Taka. Was findest du damit? Also, ne, eine Wohnung, die billigste Wohnung in Bangladesch kostet 10.000 bengalische Taka, das sind 100 Euro, 80 Euro und so weiter. Also, du musst dir vorstellen, das ist nichts. Das ist echt Sklavenarbeitsniveau. Ja, das ist wirklich Ausbeutung. Auf ganz anderem Niveau.
Ja, ich fand es gerade total wichtig, dass du auch kurz über den Rana Plaza-Einsturz gesprochen hast. Und auch da für mir nochmal wichtig zu betonen, um auch zu greifen zu können, wie nah das auch an uns ist eigentlich, dass also Firmen, die da produziert haben, waren Firmen wie Mango oder C&A. Das sind Firmen, bei denen wir sicherlich alle schon mal waren und auch alle schon mal was gekauft haben oder so. Genau, und ja, um also einfach so ein bisschen aufzuzeigen, es sind tatsächlich, also die Verantwortung liegt tatsächlich bei diesen westlichen europäischen Modefirmen auch, die ja auch wahnsinnig viel Druck ausüben, weil sie eben zu so unfassbar günstigen Preisen auch verkaufen wollen und dann trotzdem noch irgendwie viel Umsatz machen wollen. Und das geht dann eben auf Kosten von den ArbeiterInnen. Und auch um die Proteste nochmal kurz einzuordnen, das waren auch jetzt in Bangladesch ab November, haben Arbeitende, also TextilarbeiterInnen, protestiert, gegen diese super unfairen Löhne protestiert. Und wie du schon sagst, da wurde halt sehr gewaltsam gegen vorgegangen worden. Und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht, David, weißt du da mehr, was jetzt der aktuelle Stand dazu ist? Wird immer noch weiter protestiert.
Es wird nicht weiter protestiert, weil eben die ArbeiterInnen mit Gewalt bedroht wurden. Weil die haben nur 140 Euro im Monat angefordert. Genau, also 140 Euro ist auch, wenn man den ganzen Lohn in Bangladesch, was ein Polizist, was ein normaler ArbeiterIn verdient, Vergleich ist echt sehr, sehr wenig. Ne? Also man kann vom Durchschnittlohn in Bangladesch von ja, 3 bis ja, 500, zwischen 300 bis 500 im Monat. Na, wir sprechen da von einer sehr, sehr großen Bevölkerungsgruppe. Und da ist der Durchschnittslohn schon sehr niedrig, ne? Auch im bengalischen Vergleich. Und da 140 Euro ist total machbar. Ja? Die kamen aber nicht auf die ArbeiterInnen zu. Es gibt aber keine Proteste, weil die werden mit Gewalt gedroht und es ist bei 70 Euro geblieben. Genau. Eine leichte Erhöhung gab es schon Anfang letzten Jahres von 53, wie eben erwähnt, auf 73 oder sowas. Aber die Forderungen der ArbeiterInnen wurden nicht berücksichtigt. Ich meine, die haben auch keine große Gewerkschaften dort und so weiter und die sind auch auf diesen Lohn angewiesen. Und ja, und auf der anderen Seite muss halt produziert werden. Und es kann nur was passieren, wenn europäische Märkte eben das fordern, ne? Und dann sind auch die Regierungen in Bangladesch dazu verpflichtet. Und wenn europäische Lieferketten hierzu total leise sind und sagen, ja, wir finden das in Ordnung, passiert da halt nichts, ne? Aber wenn auf europäischer Ebene ein stärkeres Lieferkettengesetz kommen würde, dann sind die Regierungen ja auch dazu und die Firmen dazu verpflichtet und kommt es halt noch nicht dazu. Leider. Das ist sehr aktuell. Das europäische Lieferkettengesetz wurde auch in den letzten 2 Wochen verhindert. Genau.
Ja, vielleicht können wir dazu auch noch mal gleich kurz sprechen, weil das ja wirklich tatsächlich sehr aktuell ist mit dem Lieferkettengesetz. Was ich noch in Bezug auf Rana Plaza vielleicht noch sagen wollte, ist, dass ich es schon ja auch krass finde, wie das so eigentlich so ein echt großes mediales Aufmerksamkeit bekommen hat und genau auch das da so thematisiert wurde, dass eben das westliche Modeketten dort irgendwie produzieren und dass ja, wie du halt meintest, über 1100 Menschen gestorben sind, über 2500 Menschen verletzt worden sind durch diesen Einsturz und da einfach diese Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Und gleichzeitig halt sozusagen mehr als 10 Jahre später Arbeiterinnen immer noch in so prekären Arbeitsverhältnissen sind und diese halt jetzt auch, also das bekommt immer nur Aufmerksamkeit, wenn halt irgendwie so was Großes passiert und wenn halt es schon viel zu spät ist, irgendwie auch.
Genau, und diese, wollte ich auch noch mal kurz sagen, diese Katastrophen in so Textilfabriken sind auch nicht selten. Also ich weiß, dass auch aus persönlichem Umfeld, unser Onkel hat auch in Pakistan in einer Textilfabrik gearbeitet und da war das auch so, dass es regelmäßig irgendwie Brände gab oder so, weil auch die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsräume nicht sicher sind.
Ja, auf jeden Fall. Und halt auch so während Corona zum Beispiel ja auch in den Betrieben teilweise auch richtig lange nicht produziert wurde, weil halt dann auch einfach nichts in Auftrag gegeben wurde in der Zeit, wo ja eh dann viel auch so ein bisschen stillstand. Und dass dann aber die Beschäftigten halt natürlich jetzt nicht irgendwie in Kurzarbeit gehen oder so, sondern halt auf ihren Kosten sitzen bleiben und halt auch irgendwie keine Sicherheit haben im Sinne von von Kündigungsschutz oder irgendwas, sondern das sind halt auch Menschen, die halt dort in diesen Fabriken arbeiten, sind auch diejenigen, die halt sowieso auch in Bangladesch selbst ja sozial ja schlecht gestellt sind und die auch wenig sozusagen politische Repräsentation auch im Land haben, wo es natürlich auch Bangladesch wie in anderen Ländern in Südasien, die halt irgendwie auch noch sehr jung in Anführungszeichen sind, weil sie eben von Kolonialgeschichte geprägt sind, von Teilung, von Gewalt, von Korruption. Das findet ja auch noch alles gleichzeitig irgendwie statt.
Ja, wie gesagt, also es muss halt was auf politischer Ebene in Europa erstmal was ändern, ich kann mich nur wiederholen, dass die Firmen zur Verantwortung gezogen werden, ne? Weil anders kann man das nicht sagen, weil die Firmen profitieren ja davon, dass da eben keine Arbeitsbedingungen gibt, ne? Also die Firmen profitieren enorm davon, dass da keine Gleichberechtigung gibt und keine Verträge gibt und so weiter. Weil je schlechter die Bedingungen dort sind, desto mehr können sie Profit daraus machen und können sie mehr ausbeuten. Ne? Wenn die ArbeiterInnen jetzt mehr verdienen würden, so, dann ist die Gewinnspanne auf jeden Fall auf der anderen Seite für Firmen sehr das niedriger, ne? Das ist nicht im Interesse von Firmen. Und deshalb ist es, finde ich, die Aufgabe von der Zivilgesellschaft in Europa, Druck auf die Regierung, auf diese Firmen auszuüben und zu zeigen, Leute, wir können uns nicht leisten, wir sind auf dem Niveau, auch in Bezug auf Bangladesch, dass wir uns nicht gefallen lassen. Und das zeigen ja Menschen, indem sie gewisse Firmen boykottieren. Und da gehen wiederum die Nachfrage ein bisschen niedriger. Das ist auch wiederum nicht mehr Interesse dieser Firmen. Die wollen ja nicht, dass die Menschen wegen solchen Verhältnissen in Bangladesch und dass sie da und da produzieren, nicht bei ihnen kaufen. Sie wollen ja sich auch irgendwie vermarkten. H&M oder so haben sich jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen hier ein bisschen Fairtrade und bla 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 und so weiter. Also sie hätten Interesse daran. Das heißt, wenn ihr Ruf schlecht ist durch solche Sachen, dann haben sie auch kein Interesse daran, das weiterzumachen. Deswegen, je höher der gesellschaftliche Druck, der zivilgesellschaftliche Druck auf europäischen Ebene, desto mehr sind diese Firmen automatisch zur Verantwortung gezogen, dass sie sagen, wir stellen das um. Wir produzieren weiterhin in Bangladesch, weil das einfach ein cooler Ort ist. Bangladesch hat auch was davon. Viel davon, dass in Bangladesch produziert wird, nur fairer und gerechter. Also was spricht dagegen? Und das ist genau das, was ein europäisches Lieferkettengesetz ja von einem fordert. Was ja eigentlich in Deutschland auch gilt, nur schade, dass es auf europäischer Ebene wieder blockiert wurde. Ja, das ist genau
Kannst du vielleicht kurz ein bisschen was zu dem Lieferkettengesetz sagen? Also nur, wenn du auch damit vertraut bist, aber halt was so die Inhalte angeht, was jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Weil das ja gerade wieder so ein bisschen durch die Nachrichten geht, aber ich glaube, für viele Menschen auch oder für mich auch oft sehr abstrakt und irgendwie so sehr weit weg wirkt, dass ich immer denke, so, ich weiß gar nicht, ob ich das verstehe.
Also das Grundsätzliche an der Lieferkette ist ja, dass wir gar nicht so an unseren Produkten wissen, wo das hergestellt wurde. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen AirPod habe, dann sind da sehr viele Teile in diesem Airport drin. Und die sind an unterschiedlichen Stellen, aufgrund der Globalisierung, ist es auch möglich, dass wir an unterschiedlichen Stellen wegen genau diesen Billiglohnproduktion eben auch das leisten können. Das heißt, wir produzieren bewusst in China und bewusst in Ländern, wo dieser Niedriglohnsektor herrscht und lassen durch diese Billigproduktion halt eine längere Lieferkette überhaupt zu. Und bei der Textilfabrik jetzt in Bezug auf Bangladesch ist es so, dass man eben davon enorm profitiert, dass man eben in Bangladesch so viele eine Überzahl an Menschen hat, die an materiellen Zuständen leiden und dann diese Arbeit nachgehen. Das nutzt man eben aus, ganz salopp formuliert. Menschen, die halt den sozial einfach total schlecht geht, die wollen Geld, also hat man da Privatfirmen, die halt eben diese Menschen einstellen und diese Privatfirmen haben dann Verträge mit H&M und europäischen Firmen. Genau. Die Lieferkette versucht genau dieses Phänomen zu regeln. Die Lieferkette sagt, wenn eine Firma sozusagen produziert, dass die Firma darauf Rücksicht nimmt, wer da arbeitet, im Sinne von, ist das ein Kind? So, dass man darauf schaut, weil momentan ist es so, man weiß es einfach nicht. Ja, also die Privatfirmen haben da ihre Standorte und Fabriken und so weiter und die haben Angestellte und sie nehmen keine Rücksicht darauf, wer da arbeitet und in welchen Verhältnissen. Und das Lieferkettengesetz verpflichtet genau diese Firmen eben, dass man darauf schauen muss. Das deutsche Lieferkettengesetz, und das ist das Wichtigste, das man vielleicht wissen musste, ist, das deutsche Lieferkettengesetz setzt einen Maßstab, dass dieses Lieferkettengesetz bei Betrieben gilt, die über 1.000 MitarbeiterInnen haben. Genau. Also nicht darunter, weil ansonsten sagt man, es wird sich nicht lohnen, aus Profitgedanken. Die Idee wäre, das nochmal auf 500 oder noch weniger zu reduzieren, das zu verallgemeinern, dass es immer gilt. Das deutsche Lieferkettengesetz, das seit diesem Jahr gilt, schreibt vor, dass ab 1.000 MitarbeiterInnen bei einer Firma auf jeden Fall geguckt werden muss, wer arbeitet dort, in welchen Bedingungen und so weiter. Werden da die dort geltenden Arbeitsrechte und Bedingungen eingehalten oder nicht und so weiter. Die Idee eines europäischen Lieferkettengesetzes war eben, das auf europäischen Ebene nochmal zu vereinheitlichen. Das ist auch so ein bisschen die Idee von ja Europa, EU und so weiter, dass man sagt, die EU ist ja im Grunde auch eine wirtschaftliche Union und so, ne? Dass man sagt, wenn man das auf nationalen Ebene jetzt in Niederlanden, Deutschland und so weiter macht, warum nicht auf europäischen Ebene? Genau, und das hat letztens halt, die FDP und andere Fraktionen im Europäischen Parlament blockiert, weil sie da Bedenken hatten. Darüber kann man streiten, welche Regelungen da nicht anpassend war und welche nicht. Aber ich fand das eben aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht in Ordnung, das irgendwie das zu verhindern auf europäischen Ebene, wenn man das auf nationalen Ebene doch befürwortet. Genau, das ist so das Lieferkettengesetz im Grunde, was es halt so Auswirkungen auf die Produktion
hat. Ja, danke, dass du das nochmal so runtergebrochen hast. Ja, vor allem werden halt solche Gesetzgebungen ja dann häufig, also dass sie dann nicht durchkommen, wird damit begründet, dass eben, dass die Wirtschaft schwächen würde. Aber eben diese sozialen und ökologischen Folgen da oftmals irgendwie, ja, dann irgendwie damit komprimiert werden und nicht so dieselbe Aufmerksamkeit bekommen.
Sehr wichtig, dass du auch den ökologischen Aspekt hier angesprochen hast. Der ist ja natürlich auch mit dabei. Nun, das Lieferkettengesetz setzt erstmal den Fokus auf die Arbeitsbedingungen und so weiter und dann auch natürlich auch der ökologische Faktor, dass man auch dann als zweitens, sage ich mal, schaut, wie die Produktion abläuft und ob das dann auch entsprechend klimaneutral ist. Ne? Aber das ist noch als zweite Priorität, würde ich sagen, weil die Länder ja auch erstmal ihre Industrie auf erneuerbare Technologien und so weiter umstellen müssten. Die erste Priorität ist immer noch tatsächlich die Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dass man an erster Stelle die Menschenwürde überhaupt abdeckt. Und genau, und ich hoffe, wir kommen eines Tages dazu. Dieser Gedanke ist sowieso da, zu sagen, Profitmaximierung, das verhindert Profitmaximierung. Aber dieses Argument kommt ja überall vor. Ja, also wir haben ja gesehen, was Profitmaximierung, allein dieser exponentielles Wachstum, wozu das führt, ja, führt zum Ende dieser Welt. Und wir müssten umdenken. Und ich hoffe, dass da auch mal in Europa mal Klick macht und dass sie dann auch ein bisschen von diesem Ideewissen wegkommen. Ja. Es wird auch mit Bürokratie argumentiert, also es sorgt für Bürokratie und so weiter. Aber ja, also das ist sehr krass, wie da argumentiert wird und wie das reframed wird. Ja, also nach dem Motto, wenn wir doch immer aufschreiben müssen, wie lange die ArbeiterInnen arbeiten, ist doch voll bürokratisch, ne? Weißt du? Und dann, wenn man das nicht macht, dann kann man halt die ArbeiterInnen ausbeuten. Dann hat man keine Überstunden. Und dieses Reframing ist, finde ich, wirklich das Allerletzte, ja, damit zu kommen, Wirtschaftswachstum und Bürokratie und so weiter. Aber ja, ich hoffe, es ändert sich was und dann ein europäisches Lieferkettengesetz doch irgendwann mal kommt.
Ja, es ist fast schon ein bisschen schwierig, finde ich, da so ein bisschen die richtigen Worte zu finden, weil wir jetzt sehr, sehr, also wir haben sehr viel auf so politischer Ebene darüber gesprochen und jetzt auch schon sehr viel Kritik an zum Beispiel diesem, dass dieses Lieferkettengesetz gekippt wurde, daran geübt. Genau, und gleichzeitig immer wieder auch betont, was es für Auswirkungen und reale Auswirkungen einfach auf die Leben von ArbeiterInnen hat in Bangladesch, was auch nicht wenig Menschen sind, sondern sehr, sehr viele. Ich frage mich gerade, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir nochmal etwas genauer auch vielleicht auf die Umweltauswirkungen eingehen? Oder wollen wir quasi schon zum nächsten Schritt übergehen und auch darüber sprechen, wir haben ja jetzt dieses ganze Wissen hier und besprechen das hier und versuchen das auch zu teilen, dieses Wissen, und wie können wir aus unserer Position heraus, was sind quasi Hebel, die wir vielleicht haben, um da auch was zu tun und wie, also das sind so zwei Richtungen, die ich gerade so vorschlage.
Würde tatsächlich beim zweiten Punkt, ne? Also ich glaube, der Umweltaspekt fließt relativ gut in diesen anderen Aspekt auch mit rein. Und da kommt auch der Umweltaspekt auch einfach dazu. Und da sind wir, da ist wiederum das System und die Politik gefragt. Also, und ich finde den zweiten Aspekt sehr interessant, weil du die Frage stellst, was können wir machen? Dieses Call to Action, ja, also wie sind wir als KonsumentInnen dazu in der Lage, irgendwas dagegen zu machen? Und da gibt echt in der Mehrheitsbevölkerung eben dieses etablierte Argument zu sagen, wir sollten auf unser Konsumverhalten schauen. Und da habe ich da sozusagen eine andere Meinung, was ich auch ganz am Anfang ein bisschen dargestellt habe, dass wir ganz klar sehen, dass am Ende die Politik, die Industrie hier die Betreiber des Problems sind und wir als Individuum echt kaum sozusagen da was direkt verändern können. Genau, und deswegen finde ich persönlich sehr wichtig halt, ne, dass man so ein Bewusstsein dafür schafft, dass man Menschen darüber aufklärt und so weiter, dass man allgemein darüber nachdenkt, das Konsum zu, ja, zum Teil zu verändern und so weiter, aber es kann nicht nur auf Konsum- und individueller Ebene passieren. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Nun, ich merke das immer mehr in der Gesellschaft, dass es nur auf Konsumebene argumentiert wird, dass man eben diesen Eindruck hat, wenn man eben keine neuen Klamotten kaufen würde oder wenn man eben kein Fleisch konsumieren würde und so weiter, all das, dann ist alles getan. Nun ist es halt viel, viel komplexer als das. Aus diesem Bewusstsein schaffen muss folgen, sich mobilisieren, Druck ausüben auf System und auf die Politik, damit auf systemischen Ebene, auf der systemischen
ja,
Ebene.
Ja, vielleicht direkt auch dazu, wie wir halt Kritik üben, ist es, also erlebe ich das so in meinem Umfeld und ich beziehe das jetzt so auf Familie, Bekannte und so, die aus so pakistanischen Community oder halt irgendwie mein Onkel oder so, dass wenn ich irgendwie mit ihnen spreche über Klimakrise oder über ja so große Industrien, dass es da eben oft die Zusammenhänge nicht so ganz klar werden, glaube ich, inwiefern irgendwie, wenn sich jetzt jemand an die Straße klebt, das irgendwie auch was mit mir zu tun hat oder dass es vielleicht sogar mehr was mit mir zu tun hat, weil ja, man die Auswirkungen der Klimakrise schon sehr, sehr stark in Pakistan, in Bangladesch und so weiter sieht. Und ich struggle immer so ein bisschen damit, diese Verbindungen klar zu machen, auch für Menschen aus unseren Communities, obwohl sie ja eigentlich so sichtbar sind. Weil ich glaube, wie du das meinst, das ist halt gesellschaftlich genau das so gesehen, dass so man müsste seinen Konsum einschränken, um das zu verändern. Und dabei ist es halt irgendwie viel größer und komplexer und ja, betrifft uns irgendwie dann doch auch unmittelbarer oft als irgendwie ja, weiße deutsche Menschen, die hier leben und vielleicht die finanziellen Mittel irgendwie haben, um sich abzuschirmen und irgendwie ihre Wohnanlagen irgendwie ans Klima anzupassen und so weiter.
Voll der wichtige Punkt, den du hier ansprichst. Ja, da fällt mir tatsächlich gerade ein sehr cooles Zitat von Bertolt Brecht. Das ist ein bisschen überspitzt. Der hatte mal gesagt, erst das Fressen, dann die Moral. Also bezieht sich darauf, dass es muss einem gut gehen. Es muss einem gut gehen, es muss einem Materiellen so gut gehen, dass man so denken kann. Eben, ne? Also warum ich das so sage, weil das merkt man auch heute, ist nicht nur auf die migrantische Community bezogen, sondern auch auf Menschen, denen es einfach in unserer Gesellschaft schlecht geht, die verstehen wenig von den Debatten, die wir führen. Und das ist so ein bisschen auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie können wir trotzdem diese Gespräche mit diesen Menschen führen? Du hast deine Onkel und Tanten angesprochen, die wenig Verständnis dafür hätten, nach dem Motto, die kleben sich und so weiter. Man hat auch ganz andere Sorgen. Ne? Also, und nicht unbedingt, wir müssen Gender Pay Gap, und das ist enorm wichtig, dass wir darüber sprechen, aber wir müssen auch ein bisschen Empathie finden, warum die anderen das nicht verstehen. Ja, und das ist eben eine Problematik in der Gesellschaft, dass unsere heutige Gesellschaft total polarisiert und total spaltet. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Ja, und da sind wir ein bisschen gefragt, finde ich, ne? Weil wir ja eigentlich so weit sind. Weil wir ja so weit sind, dass wir dieses Phänomen verstehen können, dass wir unser Konsum entsprechend ändern können. Und wenn wir sehen, dass eine Person eben diese Fragen stellt, dass sie gar nicht so eingestellt ist, dass sie gar nicht, sage ich mal, Klimaleugner ist, sondern einfach noch nicht so weit ist, dass sie über so nachdenken kann. Und wie wir als Gesellschaft die richtigen Fragen stellen, damit auch die andere Person, mein Gegenüber, auch zu dieser Erkenntnis kommt, wo ich gerade bin. Dass die Person auch darüber nachdenken kann, ach stimmt, unsere Produktionsketten geht bis zu Bangladesch. Krass, mein Handy ist ja auch in China hergestellt und die Batterie kommen jetzt aus Afrika und das wird alles irgendwie zusammengewürfelt und das ist eigentlich kein, es ist eigentlich ein sehr dreckiges Handy, sage ich mal. Und die alleine, dass es ja das so ist, ist dann wiederum korreliert wiederum mit der Bildung und mit dem Wissen und wie aufgeklärt man ist und so weiter. Genau, und da muss man einfach nur schauen, wie man aufeinander mehr Rücksicht nimmt, wie man diese Debatten führt und wie man ja aufeinander eingeht und nicht unbedingt Menschen eben als Klimaleugner, als Rassist oder sowas oder sonst was, sondern einfach mehr Diskussionen und sehr, sehr schwierige, unangenehme Diskussionen eben führen, damit wir zusammen gemeinsam zur Erkenntnis kommen. Ja? Und das ist nicht einfach. Und viele dieser Menschen, die halt ganz andere soziale Sorgen haben, fühlen sich total von oben herab belehrt, wenn man sagt, ah, du isst noch Fleisch oder sowas in der Art. Na, vielleicht ist die Person gar nicht so weit, dass sie darüber nachdenkt, wie in der Massentierhaltung. Vielleicht hat die Person keinen Leistungskurs Erdkunde gehabt wie wir und in der Schule daraus die Diskussion geführt. Ja, also du hast deine Onkel und Tanten angesprochen, sie hatten eine ganz andere Sozialisation. Sie mussten für uns ja auch arbeiten gehen, sie sind auch in die erste Generation wahrscheinlich oder sowas in der Art. Wir sind die Generation, die in der Schule solche Diskussionen geführt haben, mit solchen Themen sich ausführlich beschäftigt haben und so weiter. Deswegen, also ne, darauf achten, mehr Empathie nehmen auf die Sozialisation dieser Menschen und was die ihn wirklich dazu bewegt, so zu ticken, wie sie ticken. Ne? Also es ist halt immer wieder sehr schwierig, solche Gespräche zu führen. Ich bin mittlerweile ein bisschen trainiert, sage ich mal, dass ich mich auf solche Diskussionen einlasse und trotzdem versuche, diesen Menschen mitzunehmen. Ne, nicht die individuelle Ebene zu vernachlässigen, auf jeden Fall soll auch das Konsum verändert werden, weil wir auf jeden Fall davon ausgehen müssen, dass wir tatsächlich in den nächsten 50, 80 Jahren, wir kommen in eine Gesellschaft rein, wo wir tatsächlich wahrscheinlich nicht so viel Fleisch konsumieren werden, dass wir tatsächlich ganz anders sprechen werden, dass wir ganz anders reden werden, dass wir ganz anders produzieren werden. Nun müssen wir alle Menschen so mitnehmen und versuchen, eine Balance zwischen individueller und systematischer Ebene zu finden. Hm. Genau, das ist mein Appell.
Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, was du sagst, auf verschiedenen Ebenen. Und wollte auch nochmal sagen, also wenn wir jetzt über quasi die Generation unserer Eltern sprechen oder so, ich glaube, das ist, zumindest mache ich die Erfahrung, dass es für mich auch ganz wichtig ist, da sich auch darüber bewusst zu sein, dass da auch ganz viele Sachen auch schon aufgegeben wurden. Und wenn wir anfangen, einzelne Personen und auch gerade, weil das ist nämlich auch die Sache, Fast Fashion ist günstig und damit, wenn wir jetzt bei dem Thema auch bleiben und damit halt besonders zugänglich auch für Personen, die in eher ärmeren Verhältnissen sich bewegen und damit, und das sind ja häufig auch migrantische Communities, die nah an der Armut leben. Und wenn wir anfangen, diese Person zu kritisieren für ihr Verhalten, verschieben wir komplett den Diskurs, denn der Diskurs richtet sich eigentlich gegen diese großen Industrien, gegen die großen Firmen, die wahnsinnig viel Profit schlagen und nicht gegen die einzelnen Personen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da so zu sagen, es ist auch okay, wenn jemand sich da ein T-Shirt kauft und das macht die Person glücklich in dem Moment, ist es okay. Es ist nicht, darum geht es nicht. Es geht hier nicht um die einzelnen Personen. Und ja, das ist, und dass man da auch immer, genau, wie du schon sagst, die Sozialisierung und auch diese facettenreiche Dasein von Menschen irgendwie im Blick hat. Und das ist ja auch ein Tool, also es ist ja auch ein Tool, sowas abzugeben und zu sagen, okay, ein bisschen stumpfes Beispiel, aber wir benutzen jetzt alle noch Papierstrohhalme und das wird total was für Klima, das Klima tun. Klar hat das einen Impact, aber zu einer realen Klimagerechtigkeit führt das trotzdem nicht. Und da die Leute auch, also das ist ein, ja, da die Leute auch in Verantwortung zu ziehen, die auch Verantwortung haben, die Macht haben, ist total wichtig. Deswegen, genau, Systemkritik, Machtkritik auch so. Das geht immer alles mit einher, auf jeden Fall.
Ja.
Vielleicht ganz kurz nochmal zu deinem Punkt. Fand ich auch sehr spannend, gerade da anzuknüpfen, und zwar mit dem CO2-Fußabdruck. Das ist ja voll das Skandalöse. Also das ist der CO2-Fußabdruck ist ein Scam. Das wissen viele Menschen nicht. Der CO2-Fußabdruck wurde erfunden von dem größten Ölkonzern der Erde, von British Petroleum. Ja, das wurde uns in der Schule überall beigebracht. Und habt ihr euer CO2-Fußabdruck gemessen? Und dann haben wir eingegeben, wie oft wir Fleisch gegessen, wie oft wir fliegen und so weiter. Und die Frage, die sich daraus stellt, ist, warum denkt sich das größte Ölkonzern der Erde, BP, so ein Instrument, so einen CO2-Fußabdruck? Naja, damit wir aufeinander zeigen und wir auf die kleinsten Ebene aufeinander zeigen und hast du heute ja richtig konsumiert und was hast du so gemacht fürs Klima und so weiter und nicht auf die Ebene, wo wir zeigen müssen, und zwar die Ölkonzerne, und zwar die auf systemischen Ebene, auf institutionalen Ebene, wo wirklich die Veränderungen ja herbeigeführt werden könnte. Und das ist so ein Ablenkungsmanöver, finde ich. Und da will ich gar nicht falsch verstanden werden, ja. Das muss auch parallel laufen, ja. Also die Nachfrage von Fleischalternativen ist enorm gestiegen. Man sieht schon in den Regalen, dass da immer mehr dazukommen und so weiter. Ansonsten ist dann gesellschaftliches Bewusstsein da und es ist saugut. Aber auf der gleichen Ebene muss man schauen, dass ich war in den letzten 7 Jahren, 8 Jahren, einmal bin ich geflogen. Ja, so, und mein Konsumverhalten und ein Milliardär, der wahrscheinlich keine Ahnung, wie oft er schon fliegt und so weiter, also diese Unverhältnismäßigkeiten einfach. Also, dass man das aufzeigt, dass man das abwägt, darum geht's. Und dass man nicht missverstanden wird, dass das Konsum auf Konsumebene nicht verändert werden muss. Doch, es soll verändert werden, aber die Priorität ist nach wie vor an erster Stelle. Und zwar System und institutionellen Ebene. Und auch bei Konsumebene, wenn wir zum Beispiel Fleischkonsum oder jetzt bei Avocado zu bleiben oder sowas in der Art, da wird auch zum Beispiel ja die Flugstrecke gemessen, also der Verkehr und so weiter. Wiederum das System, dass man da immer schaut, wo es sich lohnt, auf individuellen Ebene zu verzichten und wo es eben lohnt, auf individuellen Ebene auch diese Prioritäten zu setzen.
Wie
Ja, finde ich
erlebst du
sehr
das
wichtig.
denn? Also ich meine, du machst viel Content zu politischen Themen auf Social Media. Du warst auch irgendwie aktivistisch. Ich glaube, bei Fridays for Future hattest du mir erzählt. Hast du das Gefühl, das kommt bei den Menschen an? Oder welche Reaktionen bekommst du vielleicht auch auf die Kritik, die du übst oder deine Präsenz einfach, sich für diese Themen einzusetzen?
Also ich bin ja seit 4, 5 Jahren, würde ich sagen, bei Fridays for Future und seit 4 Jahren bei Black Lives Matter. Also Antirassismus mache ich seit 4 Jahren und Fridays for Future mache ich seit 5 Jahren. Und ich würde sagen, da hat sich was verändert, auf jeden Fall. Weil ganz am Anfang, als ich bei Fridays for Future war, war diese Themen sehr präsent, weil das eben, also Klimaschutz und so weiter, aber ich habe mich voll so ein bisschen schlecht gefühlt auf Konsumebene. Weil ich dachte, oh, das sind ja Das sind ja schon Menschen, die ganz anders leben. Und da kann ich auch dieses Zitat, was ich anfangs von Bertolt Brecht gesagt habe, erst das Fressen und dann die Moral, naja, meine Verhältnisse sind anders gewesen. Aber mir war Klimaschutz auch wichtig. Ne? Und dann habe ich auch den Bezug zum Bangladesch und so weiter auch gefunden. Aber ich habe ganz anders gelebt als meine MitschülerInnen, die auch bei Fridays for Future Demonstrationen waren und mit mir organisiert haben. Und dann habe ich darüber nachgedacht, womit das zusammenhängen könnte. Und eben damit, dass sie eben in vielen Hinsichten Privilegien haben und ich eben nicht. Also ich habe immer noch zum damaligen Zeitpunkt noch bei H&M und überall gekauft und nun ganz normal konsumiert und so weiter und über meinen Konsum nicht so nachgedacht. Mittlerweile denke ich ganz anders drüber nach. Nun habe ich dann angefangen, drüber zu sprechen, erstmal über die Klimagerechtigkeit zu sprechen, also über die Betroffenheit. Dass ja von der Klimakrise, dass die Klimakrise ein sehr wichtiges Thema ist, aber davon direkt betroffen ja eigentlich die Drittstaaten, also eigentlich die in Entwicklungsländer sind und Bangladesch und die andere südasiatische Länder, die auch von Überschwemmungen betroffen wären. Und das hat erst bei mir Klick gemacht, dass viele Menschen, die in Deutschland auf die Straße gehen, ja eigentlich gegen Klimawandel auf die Straße gehen, aber am härtesten betroffen sind dann andere Länder, die nicht bei Fridays for Future zu sehen waren zum Beispiel. Genau, aber ich denke, da hat sich was verändert im Laufe der letzten Jahren. Also viele Menschen werden viel bewusster diesbezüglich. Klimagerechtigkeit, diese Themen sind auch, würde ich sagen, angekommen, aber noch nicht so voll, dass man das so merkt, dass tatsächlich auch Ahrtal und Nordrhein-Westfalen und so weiter und andere Gebiete auch von Klimawandel betroffen wären. Aber eben diese Länder, die Entwicklungsländer, Bangladesch und so weiter an erster Stelle, das kommt langsam an. Und auf zweiter Ebene kommt jetzt auch dieses Thema in der Mitte der Gesellschaft langsam an. Und zwar, dass wir auf systemischen Ebene viel verändern müssen und dann auf Konsumebene. Das war anfangs gar nicht der Fall. Ne? Anfangs hat man nur darüber gesprochen, und was mich total gestört hat halt, ne, also Menschen zu schämen und so weiter, weil sie, keine Ahnung, Fleisch konsumiert hätten, weil sie, keine Ahnung, bei C&A oder H&M oder so gekauft hätten. Und da fand ich das nicht so in Ordnung, Menschen gegeneinander auszuspielen. Nach dem Motto, Max, ich verstehe, dass du das nicht magst, aber du hast auch eine andere Sozialisation gehabt und ich kann mir das einfach nicht leisten. Mittlerweile kann ich mir das und so auch denken und so weiter, weil wiederum das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ne? Also wir sind ja ein Produkt unseres Umfelds. Je nachdem, wie wir aufwachsen, welche materielle Möglichkeiten wir haben, denken wir so, konsumieren wir so. Ja, kannst du doch nicht einem Bürgergeldempfänger sagen, er soll auf alles heute auf morgen verzichten und das Doppelte für eine Fleischalternative ausgeben, wo er eigentlich was Billigeres haben will. Und genau, also diese Denkweise hat sich im Laufe der Jahren dann verändert. Und ich fand das anfangs wirklich, wenn ich so sagen darf, so ein bisschen, ja, so ein bisschen egoistisch, ne? Dass man nur an sich selbst gedacht hat und von sich selbst an anderen so ein bisschen herabgeguckt hat und gesagt hat, hast du über deinen Konsum nachgedacht? Also, was ich davon halte, also ich denke, dass es mittlerweile sich viel verändert hat. Und die Reaktion war es anfangs anders, weil Menschen wenig Verständnis für mich hatten und so weiter und mein Lebensverhältnis und Sozialisation. Mittlerweile haben mehr Menschen
Und wie sind
Verständnis
so die
für mich. Ja.
Reaktionen auf Videos auf Social Media zum Beispiel, wo du halt so diese, ja, auch jetzt über die Proteste beispielsweise was veröffentlicht hast oder generell so auch zu Antirassismus, ja, erfährst du da auch Ablehnung online oder wie gehst du damit um?
Also, so ein Antirassismus, Ablehnung
Ja.
ist schön geframed. Also ich erfahre dann im Gegenteil an viel Rassismus dann auch. Aber ich bin halt mittlerweile so, also ich bin eben so gewohnt, dass mich das irgendwie gar nicht so, sage ich mal, juckt, sage ich mal. Aber genau, zum Thema Antirassismus, da erfährt man viel Rassismus und dann lösche ich die Kommentare und so weiter. Aber zum Thema Klimagerechtigkeit, zum Thema Proteste in Bangladesch und so weiter, viel Resonanz. Viele wissen davon nicht. Ne? Also von daher, und das ist halt das Wichtigste, ne? Also das eigene eigene Verhalten, eigene Meinung, das hängt ja voll viel davon ab, was für ein Wissen, auf welchem Wissensstand ich bin, welche Bildung ich genossen habe. Ich kann doch einfach nicht von mir aus vermuten, dass alle so gleich denken wie ich. Das kann ich mir von mir aus nicht vermuten. Und je mehr sie wissen, je mehr ich davon spreche und je mehr ich, genau, und das ist genau meine Motivation, meine Hauptmotivation, würde ich sagen, aufzuklären und Menschen davon zu erzählen, was in Bangladesch bezogen auf Lieferkettengesetz oder bezogen auf die Textilproduktion abgeht, bezogen auf Klimagerechtigkeit. Genau. Und immer mehr Menschen abzuholen. Ich habe ein sehr positives Menschenverständnis. Ich denke, keiner ist so der böse Rassist und der böse, keine Ahnung, was auch immer, sondern es sind der Wissensstand von Menschen, es sind die Sozialisation, die sie haben, es sind der innere Hass, der in ihnen ist oder in ihnen im Laufe der Zeit irgendwie entwickelt hat, weil sie sozial benachteiligt sind oder was auch immer. Und man irgendwie versucht trotzdem, die abzuholen, ne? In Bezug auf gerade jetzt Ostdeutsche zum Beispiel. Also ein sehr aktuelles Beispiel, wo wir auch uns fragen könnten, warum sind die so geneigt, die AfD zu wählen oder sowas in der Art. Genau, also solche Sachen. Zu deiner Frage, also klar, erfahre ich auch sehr viel Widerspruch, aber mittlerweile tatsächlich, weil ich auch eine Community anspreche, sehr viel Resonanz zu solchen Themen, weil das auch in der Mehrheitsgesellschaft angekommen ist. Ja, mittlerweile ist es sogar Konsens, denke ich. Ne? Damals, 2020, als ich gesagt hatte, Systemkritik vor Konsumkritik, hatte jeder mich so ein bisschen komisch geschaut. Mittlerweile sagt jeder auch, ja, stimmt, Systemkritik vor Konsumkritik. Und das ist auch so eine Bewegung, das entwickelt sich. Je mehr Menschen davon wissen und das checken, würden sie auch dann sagen, stimmt, das stimmt doch. Also ich alleine kann ich ja nicht verändern, muss auch meinen Konsum entsprechend anpassen, aber Systemkritik vor
Ja, das sind doch
Konsumkritik.
vielleicht schon ganz gute abschließende Worte. Rafid, gibt es irgendetwas, was du noch loswerden möchtest, was jetzt vielleicht keinen Raum gefunden hat in unserem Gespräch, aber dir noch auf dem Herzen liegt?
Nicht wirklich. Also ich habe wirklich alles so ausgesprochen, ne, was ich ein bisschen loswerden wollte, so meine Message. Sag ich mal, also nee, also ich habe schon nicht
Ja,
so wirklich
cool.
alles
Vielen, vielen
gesprochen.
Dank
Ja.
dir. Ich fand es super spannend. Du hast echt, also ich fand deine Perspektiven super interessant, sehr bereichernd auch für uns in diesem Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast dafür, auf jeden Fall. Ja, wir werden Rafids Socials auf jeden Fall verlinken. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Folgt da weiterhin. Da kriegt ihr noch weiter so tollen Input zu ganz verschiedenen Themen auch.
Ja, vielen
Ja,
Dank, dass ich da sein
es war sehr
durfte.
bereichernd, auf jeden Fall sich auszutauschen und auch nochmal zu sehen, ja, das, also einfach beeindruckend, dass du dir halt auch so viel Wissen über die Zeit angesammelt hast und die irgendwie versuchst, auch so zugänglich für alle zu machen, ist, glaube ich, enorm wichtig und das ist ein riesengroßes Thema, ne, weil wir jetzt auch so über Klimagerechtigkeit am Ende auch so gesprochen haben. Und ich glaube, es ist halt auch voll wichtig, dass wir halt auch in unseren jeweiligen Communities darüber sprechen und aber auch auf eine Art und Weise so darüber sprechen, dass ja, eben es nicht mit Schuld oder irgendwie schlechtem Gewissen oder so aufgeladen ist, sondern halt auch wirklich das so in den Vordergrund stellen, welche Handlungsmöglichkeiten und Wissen und Zugänge wir haben und wir damit halt auch eine gewisse Macht haben. Und ja, das fand ich irgendwie schön auch zu sehen, dass ich finde, oft können solche Themen auch so sehr frustrieren irgendwie und irgendwie so ein bisschen so das so ein Ohnmachtsgefühl auslösen. Aber ja, du wirkst nicht so, als wärst du davon betroffen. Ja.
Nee, nicht
Ja,
wirklich.
das ist ja voll wichtig. Deswegen danke auch von meiner Seite. Und genau, wir hören uns bald wieder.
falls ihr jetzt selbst beim Hören irgendwelche Gedanken habt, Anregungen, Fragen, Kritik, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen, curryon@cohero-podcast.de oder über Instagram und TikTok @curryon_podcast. Und ja, oder auch hier bei Spotify oder so könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Ja, habe ich irgendwas vergessen, Maya?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das wär's.
Cool, dann hören wir uns bald.
Ja. Tschüss. Ciao.